Man ist oft so am Abwarten und gar nicht im Jetzt. Und man hat so das Gefühl, man muss erstmal so eine Checkliste abhaken, bis man das Glück empfinden kann.
Geld alleine macht nicht glücklich. Und du musst grundsätzlich schon ein zufriedener Mensch sein, damit du dann auch diese positiven Emotionen hast.
So ein Mittelding ist wahrscheinlich gut, dass wir uns selber stoppen, wenn wir merken, wir kommen da in so eine negative Gedankenspirale und da, so wie du eben gesagt hast, nicht den Gedanken mal fertig denken und lösen zu wollen, ja, das können wir ja oft gar nicht.
Oder möchte ich an das Positive denken und mich auf das Positive fokussieren und lernen, im Moment zu sein? Und ich finde, das klingt immer so cheesy, aber ich denke, dass das einer der wichtigsten Schlüssel für Glück ist.
Hallo und herzlich willkommen bei To Be Honest, der Podcast, in dem wir jede Woche über Business und karriere Fragen sprechen. Mein Name ist Anahita Ismail-Zadeh und ich sitze hier mit meiner wundervollen Co-Host Svante Almas.
Und ich bin frisch aus der Provence zurück.
Oh, sehr schön. Es ist ja tatsächlich auch der erste Touchpoint, den wir beide haben.
Ja, voll. Wir haben gar nicht geredet.
Genau, seitdem du in Urlaub gefahren bist. Deswegen erzähl mal, wie war es so? Wie ist es dir gegangen? Fühlst du dich schon erholt?
Na, ich würde sagen, was so das Thema erholt angeht, hat man ja immer so Fantasien, wie sehr erholt man sich nach 2 Wochen fühlt. Und ich finde, man stellt währenddessen schon ganz oft fest, dass man nicht so runterkommt. Und dieses Mal war es, glaube ich, auch schlimmer als letztes Jahr, weil wir 2-mal unser Ferienhaus gewechselt haben, ungeplant.
Aber wieso? Weil ich erinnere mich noch, du hattest das letzte Mal ja erzählt, dass das super schön ist. Mhm. Ne, was du da
gefunden. Ich suche das ja auch mit ganz viel Liebe aus. Ja. Also ich gucke dann ja immer schon gefühlt ein halbes Jahr auf den Plattformen, welches Haus. Und ich fand, unser Haus habe ich auch perfekt ausgesucht. Es war nämlich total schön von innen, es war total schön von außen. Aber an dem Tag, an dem wir da hingefahren sind, weil wir machen vorher immer noch Zwischenstopp in Nancy, habe ich gesehen, als ich mir die Route angeguckt habe, so, das ist ja wirklich sehr nah an der Straße, von der wir dann abfahren, dann sind wir ja direkt da. Und das habe ich Andreas dann im Auto auch schon erzählt und meinte so, ja, aber das wird ja bestimmt irgendwie kein Ding sein und so weiter. Und dann kamen wir da an, das war wirklich auch direkt an der Straße, da war dann eine Mauer und dahinter war das Haus und der Pool und der Garten. Und ich war schon so ein bisschen skeptisch und dann haben wir ungefähr 1 Sekunde im Vorgarten gestanden und dann kam gleich direkt das erste Miau. Und dann kam ein Auto nach dem anderen, ein LKW nach dem anderen, ein Motorrad nach dem anderen. Und wir haben uns so angeguckt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Man versucht sich das die ersten 10 Minuten schön zu reden. Wir haben beide richtig Gas gegeben. Meinen so, ja, da gewöhnt man sich bestimmt dran. Oder ja, ist jetzt bestimmt nur jetzt irgendwie gerade Pech, ist bestimmt auch ruhiger, weil ich habe das ja auch gar nicht in den Bewertungen gelesen.
So wie lange wolltet ihr dort bleiben?
2 Wochen.
Ah ja, okay. Aber ich finde, weißt du, wenn es ein verlängertes Wochenende ist, dann geht das schon klar.
Aber es war auch null entspannt, ne? Selbst für ein verlängertes Wochenende hätte ich schon, also es hatte so das Feeling, wenn du mit einem Buch im Pool gelesen hast, als würdest du in so einem Autobahnhotel sein, wo du einfach so denkst, das, was ich sehe, ist schön, aber es sind halt auch Landmaschinen dann. Also es war wirklich ultra, ultra laut. Und dann nach 10 Minuten haben wir gedacht, okay, scheiße, wir müssen hier weg. Und das war für mich so voll der Downer, weil ich mir alles ausgemalt hatte, wie schön das wird und so weiter. Und da musst du dich ja auch erstmal gucken, wie kommst du da wieder raus und was kostet
ja,
das?
Wie ist das denn dann? Also kannst du das dann einfach noch stornieren?
Naja, normalerweise nicht. Wir hatten ein bisschen Glück, dass die Bedingungen so waren, dass wir noch 2-3 Nächte bezahlt haben. Plus alle Airbnb-Stornunggebühren.
Okay.
Und dann habe ich auf dem Sofa gesessen und direkt wieder ein neues Haus gesucht.
Okay.
Das war witzigerweise nur 20 Kilometer entfernt. Das war eigentlich ganz gut. Und das war so ein altes, ganz großes Landhaus. Also es war eigentlich so ein Haus für 12 Personen. Also ich mag ja auch gerne Platz, aber es war schon auch ein bisschen sehr riesig, weil man da drin etwas verloren war, mit einem sehr geilen Garten, mit einem total tollen Pool. Und als wir da so abends ankamen, dachte ich auch, perfekt, jetzt bleiben wir hier, wunderbar. Ich habe mir dann noch eine halbe Flasche Rosé reingeschüttet, um wirklich auch anzukommen.
Hört sich nach einem sehr gesunden Coping-Mechanismus an.
Das ist herrlich. Ich habe so über die Weinfelder geguckt und es war von der Aussicht auch wirklich toll. Und das Problem, das wir in dem Haus hatten, das haben wir dann so gegen Mittag festgestellt am nächsten Tag, ist, dass die ein riesengroßes Wespenthema hatten. Und zwar haben die Wespen sich überall Nester gebaut, auch in dem Sonnenschirm zum Beispiel, der am Tisch stand, da waren so Löcher drin und da drin sah man schon die Wespennester. Und auch der Pool war so die Kernversorgungsinfrastruktur, das heißt, da war so drumherum so Holzplanken, da haben die den ganzen Tag ihr Baumaterial abgesägt und das Wasser war dann quasi, um Feuchtigkeit zu sich zu nehmen. Und deshalb war es so, da waren so viele, das heißt, wenn du in irgendeine beliebige Richtung geguckt hast, hast du immer auf den Schlag 5 Wespen gleichzeitig gesehen.
Oh Gott.
Und ich bin ja,
bist du auch allergisch?
Ja, genau. Oh also Gott. Es ist so, wenn mich davon einsticht.
Da war irgendwas, ne? Hatte ich im Hinterkopf.
Da weiß ich nicht, ob was passiert und ob ich da gleich auf dem Boden liege und keine Luft kriege. Deshalb war ich so super unentspannt.
Ja, verstehe ich voll.
Dann sind die gekommen, haben ein Wespennest entfernt. Aber es ist nicht so viel weniger geworden. Die Wespen sind ja auch mal wieder gekommen, haben ihr altes Nest gesucht. Und dann war es so, dass es auch von innen nicht so geil war. Also so alte Landhäuser sind ja meistens nicht so richtig cozy, wie zum Beispiel Häuser in Dänemark. Die sind ja von innen immer sehr schön eingerichtet, weil man ja viel Zeit auch innen drin verbringt mit guter Couch und coolem Fernseher und irgendwie alles ganz clean und ganz neu. Und das ist halt in so einem Landhaus ein bisschen anders. Das heißt, so wenn du du konntest halt draußen nicht so gut abhängen wegen der Wespen und drin war es dann aber auch nicht so, dass man denkt, hier hätte ich jetzt mal Lust, ein paar Stunden zu verbringen. Da habe ich dann wieder angefangen, nach neuen Ferienhäusern zu suchen.
Oh, wie ätzend. Und wie lange wart ihr da schon unterwegs?
Naja, wir sind beim ersten, sind wir ja Montagabend angekommen und Dienstag ausgezogen. Beim zweiten waren wir dann von Dienstag bis Sonntag da, weil wir bis Sonntag auch bezahlt hatten und nicht vorher rausgekommen wären. Und es war ja eh schon der teuerste Urlaub, den wir bisher gemacht haben. Und dann sind wir nochmal von Sonntag bis Sonntag in der Nähe von Aix-en-Provence gewesen. Und das Haus war dann auch wirklich richtig cool.
Oh, okay, schön.
Aber es war so, ich glaube, ich habe 5-mal Sachen gepackt während dieses Urlaubs. Also wenn ich auch noch die Hotelübernachtung einbeziehe. Oh, also es war schon, wenn man so gerade, aber es ist, glaube ich, voll oft so, gerade wenn du Ruhe brauchst und gerade wenn du runterkommen willst, dann passiert halt irgendwas.
Ja, weil du halt dann auch auf Krampf dir denkst, okay, ich muss jetzt Rahmenbedingungen haben und Umstände,
ja,
die genau so sind.
Genau, dass du bist
ich
nur locker. Du bist total, eigentlich total unentspannt.
Genau, und das macht dich maximal unentspannt. Total, das kenne ich voll. Und ich finde auch dieses, wenn man sich denkt, okay, ich habe jetzt genau eine Woche oder 2 Wochen oder x Wochen und in der Zeit muss ich mich entspannen. Und dann liegst du da oder stehst da und denkst so, okay, ich muss mich jetzt entspannen und bist halt eigentlich überhaupt gar nicht entspannt.
Voll.
Und so in der Anfangszeit schaffst du es dann nicht runterzukommen und dann gegen...
Und dann fängst du an, irgendwann die Tage zu zählen, wie lange du noch hast, bis du entspannt bist.
Genau, bis du entspannen musst und dann bist du irgendwann gestresst, weil das Abreisedatum immer näher rückt. Also voll.
Total.
Kann ich voll nachvollziehen.
Ich habe auch überlegt, was das ist. Also das kennen vielleicht auch ein paar Hörer und Hörerinnen, dass man sich Urlaube manchmal besser ausmalt, als sie dann tatsächlich sind. Und ich glaube, es ist so das Zusammenspiel von 2 Dingen. Nummer 1 ist wirklich, du hast diesen Crash aus Erwartung versus Realität. Und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie viel Glück du hattest, ob du es integrieren kannst oder nicht. Und bei uns ist es halt mit der Straße und den Wespen, das sind 2 Sachen. Okay, Straße hätte man sehen können, aber hätte ich nie gedacht, weil ich es auch nirgendwo gelesen habe. Und mit den Wespen hatte man halt keine Ahnung. Und du bist auch noch, hast voll viel projiziert darauf, was du glaubst, wie du dich fühlst, wenn du da bist und hast dann auch da manchmal den Crash, dass du dich noch nicht so fühlen kannst. Und was bei mir auch so ist, sämtliche Routinen sind ja irgendwie auch weg. Also ich habe ja sonst ein relativ stabiles Konstrukt mit Sport, mit Ernährung, mit Wissen, dass alles da ist, was ich brauche und so weiter, das mir ja so im Alltag voll viel Stabilität gibt und das ist dann ja auch noch weg. Und deshalb ist es, glaube ich, manchmal so ein Downside. Also ich hatte schon 1-2 Mental Breakdowns, weil ich mich dann auch voll geärgert habe, weil ich dachte, wie doof kann man sein? Aber ja, jetzt ex post betrachtet, denke ich natürlich, herrlich, war das schön. Deshalb habe ich es nicht so wahrgenommen.
Ich finde, das ist ja, also da zeigen sich so 2 Phänomene. Ich glaube, da haben wir in der letzten Folge ja auch drüber gesprochen, dass häufig die Vorfreude auf Dinge ja eigentlich das Schönste ist. Ne? Also die Sache dann per se ist manchmal dann vielleicht auch schön, aber die Vorstellung, dass das dann bald kommt, ist irgendwie, finde ich, super schön. Also was ich zum Beispiel dann immer habe, ist, wenn ich ein Hotel oder so gebucht habe, dass ich dann die ganze Zeit die Bewertungen lese und die Fotos mir anschaue und mich dann so in den Gedanken reinsteige, wie das sein wird. Und das ist teilweise sogar dann schöner als die eigentliche Zeit dort, ne? Und ich finde auch, dass es auch so ein menschliches Phänomen ist. Und das hat man ja bei so vielen Dingen, dass wenn eine gewisse Zeit vergeht und man dann auf Sachen blickt, ne? Also sei es auf keine Ahnung, irgendeine Phase im Leben, die man hatte, dass man die dann total romantisiert und sich denkt, boah, also das waren Zeiten, die guten alten Zeiten. Im Vergleich dazu ist es ja heutzutage so viel schwieriger und so. Und in 5 Jahren ist es dann wahrscheinlich so, dass wir auf genau die Phase blicken, die wir jetzt haben und genau den gleichen Gedanken haben. Ja, voll.
Und da habe ich auch drüber nachgedacht im Zusammenhang mit unserem heutigen Folgenthema.
Ja.
Weil es geht ja heute darum, Glück und die Frage, was macht uns wirklich glücklich?
Und hey, das war mal, also das muss ich kurz sagen, das war mal eine gute Überleitung. Wir wurden ja von ein paar sehr netten Kommentatorinnen gedisst, dass sie uns den Podcast sehr gut finden. Aber das mit den Überleitungen müssen wir noch üben. Deswegen ja, point taken, ihr habt recht.
Aber jetzt bist du voll reingefahren.
Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser USP. Deswegen, genau. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen, dass du das so gut gemacht hast.
Ja, aber hast du ja wieder relativiert. Aber bei dem Thema Glück, da habe ich halt auch drüber nachgedacht, dass man ja, wenn man so drüber nachdenkt, was waren glückliche Phasen im eigenen Leben, dann ja auch im Nachhinein quasi auch schon wieder ganz viel Glück empfindet oder denkt, oh, da war ich ja glücklich oder da war ja eigentlich alles total schön und da müsste ich mich ja eigentlich richtig glücklich gefühlt haben. Und das aber währenddessen in dem Erleben, in dem wir dann gerade sind, ganz oft nicht so wahrgenommen wurde von uns. Also so wie du es beschreibst, wie es jetzt quasi in diesem Mini-Kontext auf dem Urlaub passt, passt es ja auch manchmal in Bezug auf unser ganzes Leben. Also wenn ich mir bestimmte Phasen in meinem Leben angucke, denke ich, ja, da war ich ja noch total ohne Sorgen und da war ja alles super. Und irgendwie war es aber zu dem Zeitpunkt nicht so. Und ich würde auch sagen, im Moment ist in meinem Leben nicht alles super, bei weitem nicht. Aber wenn ich wahrscheinlich in 3 Jahren drauf gucke, denke ich so, ach herrlich, das war ja eine tolle Zeit.
Ich finde, wir tappen halt auch so oft in diese Wenn-Dann-Falle. Also weißt du, dass wir uns denken so, okay, wenn ich jetzt die Beziehung habe, dann geht's mir gut. Wenn ich jetzt den Job habe, dann geht's mir gut. Wenn ich, keine Ahnung, als wir jünger waren, wenn ich jetzt endlich meinen Uni-Abschluss habe, dann geht's mir gut. Wenn ich endlich den Senior-Titel habe, dann geht's mir gut. Also man ist oft so am Abwarten und gar nicht im Jetzt.
Ja.
Und hat so das Gefühl, man muss erstmal so eine Checkliste abhaken, bis man das Glück empfinden kann und ist deswegen dann gar nicht in der Gegenwart. Und diese Checkliste ist ja dynamisch. Also die ist ja nicht so, dass wir sie dann tatsächlich irgendwann mal abgehakt haben.
Ich hatte das aber nicht mehr so doll.
Hast du das nicht mehr so?
Ich hatte das früher, glaube ich, mehr. Ich hätte jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss passieren und dann bin ich glücklich. Ich habe mehr so das Thema, dass ich denke, also ich finde mein Leben gerade anstrengend, was vielleicht sich komisch anhört, wenn man so von außen drauf guckt, von meinem Urlaub hört und so weiter. Wenn ich einen Schritt zurückgehe, also vielleicht auch lieber 2, dann denke ich schon, es gibt eigentlich nichts, was in meinem Leben irgendwie schlimm wäre und es gibt ganz, ganz viel Grund, glücklich zu sein, aber ich bin manchmal eher zu sehr verhaftet darin, okay, das ist ein Thema, dafür brauchst du eine Lösung, das nervt dich und so weiter. Das ist eher mein Thema.
Also was bei mir ganz stark noch dazu kommt, ist, also dieses Wenn-Dann-Ding ist bei mir nicht komplett weg. Also das habe ich
auch
schon
nicht. Also ich glaube, da können
häufig
auch voll viele mit relaten.
Ja, also dass ich mir denke, also wenn das noch wäre, das wäre cool. Wenn ich jetzt es schaffe, eine Sportroutine noch zusätzlich zu haben. Das wäre, also weißt du, das sind ja nicht mal so große Dinge, aber so, okay, das fehlt mir noch. Und dann machst du das, aber merkst, dass das eigentlich
dass
gar
nicht Sport nicht glücklich macht.
Außer der Forma Pilates und Matcha Latte für 50 Euro in München, genau. Aber so ein Phänomen, was ich halt voll oft habe, und ich glaube, das ist auch menschlich, da können wahrscheinlich viele relaten, ist, dass man super lang auf Dinge hinarbeitet oder sich Dinge wünscht. Und wenn man die dann bekommt oder erreicht, dann ist es so, dass wir uns genau an diese Dinge dann super schnell gewöhnen. Und dieses Glücksgefühl, was wir dann eigentlich erwartet haben, gar nicht einsetzt. Weil es dann so ist, ja, okay, ich habe das jetzt, what's next? Ja? Und das fällt mir bei mir selber total stark auf, also im beruflichen Kontext, wie lang und hart ich auf Dinge hingearbeitet habe teilweise und dann habe ich sie bekommen und dann habe ich sie nicht mal an dem Tag wirklich gefeiert, sondern war dann entweder damit beschäftigt, sie mir dann gedanklich irgendwie schlecht zu reden, also mir dann zu denken, ja, aber jetzt wart mal ab, ob das überhaupt gut wird, ob du der Challenge gewachsen bist. Also weißt du, was ich meine? So eine Selbstsabotage dann zu betreiben, also war ja auch Thema und, einer unserer letzten Folgen, mir zu denken, ja, okay, jetzt werd nicht overly excited, weil du weißt ja gar nicht, ob du der Sache gewachsen bist. Und dann irgendwann kriegst du es gebacken und feierst das aber ja auch nicht, ne? Und hetzt dann sofort zu dem nächsten Ziel.
Ja, ich glaube, dass es an zwei Sachen liegt. Also das eine ist, dass wir natürlich, wenn wir irgendwas haben wollen, das sehr idealisieren. Und zum Beispiel, wenn man jetzt einen bestimmten Job hat oder so und man wollte den die ganze Zeit und du hast ihn dann, dass du dann erst anfängst, in bestimmte Richtungen zu denken. Vielleicht kommen dann auch erst Sorgen und Bedenken hoch, weil dann ist es ja real. Aber das Zweite, und das finde ich in dem Kontext noch viel spannender, ist, dass wir bei vielen Sachen ja auch nur denken, dass sie uns glücklich machen, weil wir von außen das vielleicht gelernt haben oder weil wir glauben, das ist das, was uns wirklich glücklich macht, aber total unterschätzen, was sind eigentlich die Sachen, die in unserem Leben wirklich Glück hervorrufen, was sind die Sachen, von denen wir das glauben. Und das ist ja auch Ziel unserer heutigen Podcast-Folge, dass wir nachher auch nochmal so ein paar ganz konkrete Sachen mit reingeben. Wie kann ich eigentlich mein Glücksempfinden im Alltag steigern? Weil das ganz viel mit unserer eigenen Perspektive und mit der Verhältnismäßigkeit zu tun hat, auf die wir gucken. Und dass wir viel zu wenig im Moment sind, sondern immer irgendwie auf irgendwas hinarbeiten und glauben, okay, das ist es dann. Ich habe ja ein bisschen recherchiert, weil ich wollte so gerne nochmal gucken, wie ist das mit dem Thema macht Geld glücklich und solche Sachen. Mhm. Macht Geld glücklich? Was denkst du?
Ja, also da gibt es ja diese Studie, die, glaube ich, jeder kennt, ne? Dass Geld schon glücklich macht bis zu einem gewissen Level. Mhm. Aber ab einem bestimmten Punkt, ich weiß gar nicht, wie viel das aktuell ist, das ist ja auch so ein Wert, der sich dann immer mit der Inflation anpasst in Deutschland, ab einem bestimmten Punkt dann nicht mehr glücklich macht. Wobei ich mir dann immer denke, okay, das muss für München aber ein anderer Wert sein als irgendwo anders.
Ja, und die Studie,
und
die ist...
Vielleicht gibt es für München eine extra Studie, weil wenn ich nicht genug Geld verdienen würde, könnte ich mir meine Reformer Pilates-Klassen und meine Mathe-Latte nicht leisten. Und das hätte natürlich einen Impact auf mein Glück. Von daher, nee, aber jetzt Jokes aside, schieß mal los.
Die Studie ist tatsächlich widerlegt worden.
Ah, ja.
Die gab es, die ist 2010 zum ersten Mal gemacht worden, da waren das $75.000. Und das müsste man wahrscheinlich heute...
Wir haben das damals sogar in der Schule gelernt. Ich dachte, Dinge, die man in der Schule lernt, sind echt. Was soll denn das?
Wieder eine gute Lektion fürs Leben. 2021 hat man dann aber festgestellt, dass auch wenn das Gehalt weiter steigt oder das Geld, das man zur Verfügung hat, muss ja nicht unbedingt Gehalt sein, dass dann auch das Glücksempfinden weiter steigt. Und dann fand ich ganz cool, dass es nicht so ein Battle war, ja, ist meine Studie valider als deine. Dann haben sich tatsächlich die Urheber dieser Studie nochmal zusammengesetzt und haben gemeinsam versucht herauszufinden, wo kommt die Abweichung her, und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn du per se ein glücklicher Mensch bist, dann steigt mit mehr Einkommen auch dein Glücksempfinden. Wenn du aber ein unglücklicher Mensch bist, dann hast du zwar am Anfang ein bisschen mehr Glück empfunden, aber wenn es dann über diese Schwelle hinausgeht, dann bringt das Geld, das da ist, einfach, oder das zusätzliche Geld, keinen Effekt mehr. Was dann ja wieder dieses alte Sprichwort ist. Ich finde ja manchmal krass, wie Sprichworte dann doch irgendwie Wahrheit beinhalten, nämlich Geld alleine macht nicht glücklich. Und du musst grundsätzlich schon ein zufriedener Mensch sein, damit du dann auch diese positiven Emotionen hast.
Aber ich finde, das macht ja auch so Sinn, weil es gibt ja Menschen, die sind so chronisch unzufrieden. Mhm. Ne? Also ich glaube, wir kennen sie alle. Sorry, ihr Lieben, wenn ihr hört, dass meine Stimme so ein bisschen komisch ist heute. Ich versuche die ganze Zeit, dass es nicht auffällt. Ich glaube, wir haben schon 10 Schnitte, aber ich bin ein bisschen angeschlagen. Und jetzt habe ich es gesagt, jetzt müssen wir nicht mehr so viel schneiden. Aber ich finde, es gibt ja wirklich Menschen, die haben ja alles eigentlich, ne? Also von außen betrachtet. Also denen mangelt es zumindest an nichts. Mhm. Und die sind aber immer in diesem Mangeldenken. Und dann gibt's Menschen, die haben so ein ganz, ganz einfaches Leben, aber schauen halt immer auf das, was sie haben. Mhm. Und andere haben so ein defizitäres Denken. Also die haben dann super, super viel, aber legen den vollen Fokus immer auf das, was ihnen fehlt. Und deswegen find ich das total schlüssig und nachvollziehbar.
Dass, da wirst du die nächste Studie lieben.
Ja.
Weil man nämlich festgestellt hat, dass Geld immer im Vergleich glücklich macht. Das heißt, wenn alle Leute wenig Geld haben in der Gesellschaft, aber du hast mehr als der Durchschnitt, dann empfindest du Glück über dein Geld. Wenn du eigentlich genau denselben Betrag hättest, den du hattest, um in dem anderen Kontext glücklich zu sein, aber alle anderen in deinem Umfeld, und das reicht ja auch manchmal schon Freundeskreis, das muss ja nicht generell die Gesellschaft sein, haben mehr, dann empfindest du Unglück. Das heißt, es ist immer, Geld macht vor allen Dingen dann glücklich, wenn du mehr hast als der Schnitt der Menschen um dich rum.
Ich finde aber, das Gefährliche ist ja, du bist ja oft auch, je nachdem, wie viel du verdienst, in einer Bubble, wo Menschen ungefähr gleich viel verdienen oder halt mehr.
Oder mehr.
Ja, ja, und dann hast du ja immer diesen Aufwärtsvergleich. Also, dass Total. Du dir dann immer denkst, also wenn du selber jetzt verglichen mit dem Median der deutschen Bevölkerung eigentlich zu den obersten 5% gehörst, aber in Kreisen einfach unterwegs bist, wo du aber mit zu den Schlechtverdiensten gehörst, dann fühlst du dich ja, wenn man jetzt von diesem Studienergebnis ausgeht, wenn du dich wirklich danach definierst, dann auch schlechter, ne? Selbst wenn es nicht nachvollziehbar ist aus objektiver Sicht.
Und das ist ja auch genau das, was wir beobachten. Also ich denke da ganz oft an einen guten Bekannten, den ich mal hatte. Der hatte eigentlich einen richtig geilen Job. Und zwar hat der die Innenausstattung von Luxusjachten gemacht und hat auch richtig viel verdient. Und hatte aber natürlich die ganze Zeit immer nur mit Milliardären zu tun, weil das ja tatsächlich die absolute Einkommensspitzenoberklasse ist, die solche Yachten haben. Und hatte dann trotz seines coolen Jobs und trotz der Tatsache, dass er richtig viel Geld verdient hat, immer das Gefühl so, oh, ich bin eigentlich arm oder boah, ich habe eigentlich überhaupt gar kein Geld, weil es eben im Vergleich halt so toxisch war.
Meinst du aber nicht, dass das auch sehr stark davon abhängt, wie sehr man sein persönliches Glück an so monetäre Dinge knüpft? Weil ja, keine Frage, es ist definitiv so, dass bis zu einem gewissen Grad von Wohlstand mit finanzieller Unabhängigkeit, die damit ja gegeben ist, definitiv das Glücksniveau steigt. Also das kann man ja total nachvollziehen. Wenn du existenzielle Sorgen hast und nicht weißt, wie du deine Familie irgendwie über die Runden bringst, wenn du dir selber Gedanken machen musst über so ganz, ganz existenzielle Dinge, dann tangiert das natürlich dein Glücksniveau massiv. Aber ab einem bestimmten Level, und ich gehe davon aus, dass dein Freund ja dieses Level schon stark überschritten hatte, ist es ja dann eigentlich so, dass du nur in dieses toxische Vergleichen kommst, was dich selber potenziell unglücklicher macht, wenn für dich Geld und Wohlstand ein ganz, ganz starker Wert ist, über den du dich selbst definierst. Weil es gibt ja auch viele Menschen, denen ist das einfach egal. Also die denken sich so, ja, gut, die Dinge, die mir wichtig sind, sind meine Familie, mein Hobby und so weiter. Und die geben dann auch nicht so viel drauf, ne? Und ich kann mir halt vorstellen, wenn du jetzt in diesem Luxussegment arbeitest und dich eh so hingezogen fühlst von diesem Lifestyle und diese Menschen so spannend findest, dass das ja dann auch für dich super, super starker Wert ist. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das jeden Menschen zwingend unglücklich machen muss. Ich persönlich kenne ganz viele, denen das einfach wurscht ist, ne, wie viel andere verdienen. Und andere, die da total statusgetrieben sind und sich ständig vergleichen.
Aber es widerspricht der Studie, was du sagst, weil die sagt halt einfach in Bezug auf das Thema Geld, vergleichst du dich mit dem Durchschnitt der Menschen, mit denen du zu tun hast und empfindest dann mehr oder weniger Glück, je nachdem, wo du dich positionierst. Ich bin bei dir, Geld ist nicht das Einzige und das haben wir auch gerade schon festgestellt, aber der Referenzmaßstab, bin ich glücklich mit meinem Einkommen, bin ich glücklich mit dem, was ich habe, ist tatsächlich der Durchschnitt.
Aber gab es da nicht, ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen und du bist ja hier die Studienexpertin, gab es da nicht irgendwann mal eine Studie über Menschen, die im Lotto gewinnen, dass die überhaupt nicht glücklicher werden? Da gab es doch irgendwas, oder?
Naja, das ist ja voll oft das Ding, dass das Geld auch nach einer gewissen Zeit wieder weg ist.
Weil du nicht damit haushalten kannst.
Ja, also wenn du dir 76 Daunenjacken kaufst wie Chico und so und das Café, in das du jeden Morgen gehst. Ja, das stimmt auch. Und wir hatten ja gesagt, Geld allein macht nicht glücklich. Also ich finde, die Studien gehen ja zusammen Hand in Hand. Das heißt, wenn du vorher ein unglücklicher Mensch bist, dann hast du durch mehr Geld auch nicht per se mehr Glück. Aber ich finde, und ich finde dieses Thema mit dem Vergleich halt ganz spannend. Nur bevor wir jetzt uns nur daran festfressen, ich habe auch Good News für mich. Für dich noch nicht, weil du viel jünger bist als ich. Ich fand auch spannend den Zusammenhang zwischen Alter, Lebensalter und Glück. Weil eine Studie sagt, die sich jetzt auch auf Deutschland bezieht, die gilt aber auch in, glaube ich, über 130 Ländern, dass die Deutschen im Schnitt mit 47 Jahren am unglücklichsten sind, weil Glück U-förmig verläuft. Das heißt, du bist, wenn du jung bist, hast du einen sehr hohen Glücksindex, dann geht's bergab. Ich habe dann nächstes Jahr mein unglücklichstes Lebensjahr demnach. Ich hoffe, ich kann was dagegen tun. Und dann ab dem 47. Lebensjahr oder danach geht das Glücksempfinden wieder rauf.
Aber wie wird das begründet?
Weil du, wenn du sehr jung bist, dann hast du ja noch so ganz viel Naivität und Träume und Hoffnung und glaubst, dass du alles werden kannst und so weiter. Das heißt, da hat dich das Leben quasi noch nicht in der Zange oder enttäuscht. Wenn man dann so mittleres Alter hat, dann gibt's ja schon ganz viel Desillusion und ganz viel Druck, den man sich macht. Du hast viel mehr Verpflichtungen. Du hast Kinder, um die du dich kümmern musst. Du entdeckst, dass bestimmte Träume, die du früher hattest, vielleicht gar nicht mehr Realität werden. Das heißt, da ist dann so das Low, weil da quasi die Realität reinkickt, wie man es vielleicht fancy sagen würde. Und wenn du dann älter wirst, dann ist meistens das Thema, dass du wieder gelassener wirst oder dass du wieder zufriedener bist mit dem, was du hast und viel mehr darauf schaust. Und so erklärt sich diese U-Form.
Ja, voll spannend. Ja, wahrscheinlich gibt es deswegen auch diese Midlife-Crisis-Handlungen, ja, oder?
Voll guter Bezug, glaube ich auch.
Ja, dass du dir dann denkst, okay, ich hole mir jetzt einen neuen Elfer oder ich, keine Ahnung, fang jetzt mit irgendeinem Hobby an oder ich lasse mich jetzt scheiden und fange was mit der Assistentin an.
Oh Gott, das macht auf jeden Fall nicht glücklich. Jedenfalls meistens
Who knows?
Nicht.
Also kommt auf die Assistentin an, ne?
Aber das... Wenn du ein bisschen älter bist, beobachtest du sowas ja auch gerne mal im Freundeskreis. Ja. Und es ist selten eine so fantastische Idee, wie es sich vielleicht im ersten Moment anfühlt.
Hast du diesen Skandal mitbekommen dem Coldplay-Konzert? Das fand ich auch völlig wild, ne? Also stell mal vor, du betrügst deine Frau und auf einmal ist genau diese Situation überall im Internet, ne? Und es gibt Millionen Reels von dir. Also das nenne ich Karma.
Ja, mir tut das voll leid.
Für die beiden?
Ja, auch für alle, die davon betroffen sind. Also gar nicht im Kern nur für die beiden, sondern die haben ja auch Partner, Familie und so weiter. Es ist einfach, das Einzige, worauf du bauen kannst, ist, dass das Internet sowas relativ schnell wieder vergisst und irgendwas anderes dann wieder Thema ist. Aber ich finde das einfach, bin da vielleicht überempathisch. Ich hätte denen jetzt nicht gewünscht, dass sie ihre Affäre schön weitermachen können, aber das Wie ist einfach ein Horror und ich glaube, das hat irgendwie keiner verdient.
Ich weiß nicht. Also mir tut es total leid für den Ehemann von ihr und seine Familie. Also ich glaube, der hatte ja Kinder und eine Frau und so. Für die tut es mir wahnsinnig leid. Aber ich finde, wenn du sowas machst und dann noch die Frechheit besitzt, da auf ein Konzert zu gehen mit noch Kollegen und Kolleginnen und diese Affäre so öffentlich lebst und damit deine Familie so hintergehst, finde ich, ist das einfach Karma. Ne?
Ich bin bei sowas echt immer zurückhaltend, weil ich den Kontext nicht kenne und ich glaube irgendwie, wie gesagt, ich glaube einfach, das hat keiner verdient, dass dir sowas passiert, dass die ganze Welt anguckt. Ich habe da irgendwie ein anderes Gefühl zu.
Weiß ich nicht, ich hatte so ein bisschen Genugtuung, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir so, das ist
hoffentlich... Dann bist du nicht mal
seine Frau. Dann bin ich nicht mal seine Frau. Weißt du das?
Relativ sicher. Aber weißt du was, du hast schon wieder eine gute Überleitung gemacht zu dem letzten Thema, das ich noch in Sachen Studien mitgebracht habe.
Ja.
Weil es gibt ja eine Studie, die sehr, sehr viele Menschen kennen, aber ich fände es komisch, wenn wir sie nicht erwähnen, diese Harvard Grant Study, die ja über 80 Jahre lang geschaut hat, was macht Menschen glücklich.
Die zitieren wir doch sogar in unserem Buch.
Genau, wo es halt darum geht, dass das vor allen Dingen gute Beziehungen zu anderen Menschen sind Und dass man relativ überrascht war, weil man hat ja Harvard-Absolventen angeschaut. Ich brauchte leider nicht mal gendern, weil es waren zumindest am Anfang nur Männer. Und hat ja auch so auf IQ, auf Erfolg, auf Beruf und so geschaut, weil es sind ja Leute, die alle eine sehr, sehr gute Sozialprognose haben. Aber hat festgestellt, dass das alles gar nicht so relevant war, sondern dass es wirklich, wenn es um Wohlbefinden, Gesundheit und Lebenszufriedenheit geht, dass es wirklich die Beziehungen sind, die einen glücklich machen oder unglücklich. Und als wir unser erstes Buch geschrieben haben, da fand ich auch voll spannend, habe ich mal eine Studie gefunden, dass schlechte Beziehungen oder keine guten Beziehungen im Leben so schädlich ist wie bis zu 15 Zigaretten am Tag rauchen.
Ja.
Das fand ich auch
und damit ist ja nicht nur gemeint, dass man gute romantische Beziehungen hat, sondern auch Freundschaften, familiäre Beziehungen und so weiter. Und was ich so schön finde an der Studie, da wurde dann der Studienleiter, glaube ich, ich weiß es gar nicht, irgendjemand, der im Kontext der Studie beteiligt war, wurde gefragt, okay, aber wie merke ich denn, ob ich gute Beziehungen habe? Und dann meinte er, ja, welche Personen fallen dir ein, wenn du um 4 Uhr morgens ein ganz, ganz, ganz großes Problem hast und es dir nicht gut geht, wen könntest du einfach anrufen und die Person wäre da. Ne? Und ich glaube, die meisten von uns haben da nicht mehr als eine Handvoll und eigentlich kann man echt dankbar sein, wenn einem da überhaupt Namen einfallen, weil ein ganz, ganz großes Umfeld zu haben und ganz, ganz viele Menschen um sich zu haben, die dann aber im Zweifel nicht da sind, wenn es wirklich darauf ankommt, das hilft einem nicht wirklich.
Ja, und es geht ja auch nicht um die Quantität, sondern wirklich um die Qualität. Und was wir auch herausgefunden haben, ist, dass hohe emotionale Reife und Selbstreflexion und Empathie grundsätzlich auch Glücksfaktoren sind. Dann, und das ist, glaube ich, wenig überraschend, eine liebevolle Kindheit. Sie sagen zwar schon, es gibt ganz viel, was man später auch tun kann, aber das Elternhaus und das Urvertrauen, ob du das hast oder nicht, entscheidet auch ganz viel über dein späteres Glücksempfinden. Das nächste, was sie herausgefunden haben, ist jetzt wenig überraschend. Alkoholabhängigkeit wirkt sich da eher negativ aus.
Also pass auf, dein Coping-Mechanismus.
Genau. Und aber spannend, auch für uns beide und auch hoffentlich für unsere Hörer und Hörerinnen, beruflicher Erfolg ist auch nicht so entscheidend, wie man vorher gedacht hatte, sondern es geht halt eher darum, ob du in deinem Beruf wirklich echte zwischenmenschliche Nähe, das Gefühl von Bedeutsamkeit entwickelt hast und auch Selbstakzeptanz hattest. So viel aus der Studienecke. Und wir haben aber auch einen tollen Experten zu dem Thema diesmal eingeladen, nämlich Janis Bandorski. Vielleicht ist einigen auch der Name schon ein Begriff. Janis ist nämlich Experte für das Thema Glück. Er hat da super, super viel zu gemacht. War aber auch Unternehmensberater, war zum Beispiel bei Unternehmungen wie McKinsey und Bain & Company, hat schon mehrere erfolgreiche Unternehmen gegründet, also schon vieles richtig gemacht. Aber ich finde, er macht es besonders richtig damit, dass er nicht einfach nur sagt, ich bin erfolgreich, sondern eben auch schaut, was macht denn eigentlich auch glücklich und hat sich deshalb sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, auch viel mit dem Thema positive Psychologie. Und wir haben Janis gefragt, was kann ich denn ganz konkret tun, um im Alltag mehr Glück zu empfinden?
Für mich ist es tatsächlich ein Zusammenspiel aus mehreren Hebeln. Der größte für mich ist allerdings jeden Tag 12 Minuten Sport machen. Wie mache ich das? Ich muss es direkt nach dem Aufstehen machen in der Regel und loslegen. Das heißt, ich verbinde mein Sportprogramm mit meiner Zahnputzroutine, zum Beispiel indem ich meine Sportklamotten direkt neben die Zahnbürste oder auf die elektrische Zahnbürste lege. Dann muss ich sie eher anfassen und dann kann ich sie auch anziehen. Und dann mache ich mindestens 12 Minuten Sport. Und wenn man diese 12 Minuten jeden Tag macht, dann hat es so viele positive Effekte. Aber der größte für mich ist einfach ein kleiner Dopaminkick direkt am Morgen. Das Gefühl, was Gutes für mich getan zu haben und einfach richtig wach und voller Energie zu sein. Deshalb habe ich mir das angewöhnt.
Tja, Anna, sieht schlecht aus für den Release in Bezug auf deine Sportroutine.
Hey, aber die Vorstellung, morgens aufzuwachen und das Erste, was ich machen muss, ist Sport, macht mich sehr unglücklich, muss ich sagen. Ne? Also.
Ja, also du kannst ja auch zum Beispiel, wenn du merkst, ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, morgens geht bei mir gar nichts in der
bei mir Sache. Auch
nicht. Bei mir ist das morgens tatsächlich auch der beste Zeitpunkt. Wenn ich es morgens nicht mache, mache ich es gar nicht. Und deshalb kann ich voll gut mit dem Tipp arbeiten. Aber was ich halt auch wichtig fand, ist, dass es so niedrigschwellig ist. Und ich finde, man kann es auch um Bewegung ergänzen. Also es muss ja nicht wirklich Sport mit Schwitzen und Muskelschmerz sein, sondern es ist ja, glaube ich, auch der Grund, weshalb zum Beispiel viele Leute sagen, ich bin glücklicher, seitdem ich einen Hund habe, weil der Hund sie zwingt, draußen jeden Tag eine Runde zu drehen. Und da geht es ja auch gar nicht darum, dass das irgendwie 10 Kilometer sein müssen, sondern einfach Bewegung ist ja sehr unterschätzt in Bezug auf Glücksempfinden. Und insofern finde ich es schon irgendwie ganz cool, dass so eine Sache halt ist, den eigenen Arsch hochzukriegen und zu gucken, wie kann ich selber was tun für meinen Dopamin und für meine eigene Zufriedenheit.
Das finde ich sehr, sehr schön. Und was ich auch schon oft gelesen habe, ist, dass so tägliche Dankbarkeitsrituale auch total gut sind. Ne? Weil die ja dafür sorgen, also wir haben ja vorhin über Menschen gesprochen, die ganz defizitär denken und im Mangel und andere Menschen, die das sehen, was sie haben und den Fokus darauf richten. Und das ist ja auch etwas, was man sich angewöhnen kann. Und so Dankbarkeitsrituale sorgen ja eigentlich nur dafür, dass man genau so ein Denken entwickelt, dass man den Fokus auf das lenkt, was man hat. Und das zu schätzen weiß. Und wenn man selber jetzt merkt, dass man eher zu der Grumpy-Sorte Mensch gehört.
Zu der wir genetisch verurteilt sind, grundsätzlich erstmal alle.
Ja, dann macht es vielleicht Sinn, dass man genau diese Gewohnheit umstellt und den Fokus auf das lenkt, was man hat. Weil das sind im Zweifel ganz, ganz, ganz viele Dinge, die wir einfach als selbstverständlich ansehen in dem Moment.
Und ich finde es aber in dem Bezug auf Glück und wie kann ich glücklicher werden, erstmal total wichtig, die eigene Erwartungshaltung auch anzugucken. Was heißt denn für mich überhaupt ein glückliches, erfülltes Leben? Weil es heißt ja nicht, dass die ganze Zeit immer alles, alles super ist und du bist unters Dach vollgepumpt bist mit Glückshormonen. Ich glaube, das wäre A, für dein Umfeld schwer zu ertragen und ich glaube, für einen selber A, stumpfst du eh irgendwann ab und B, ist es ja auch körperlicher Stress, wenn du die ganze Zeit voll auf Sendung bist. Sondern dass man erstmal schaut, was ist denn eigentlich meine Definition, wie viel Glück und Glücksempfinden will ich denn haben oder ist denn wirklich realistisch, wenn ich meine Definition von einem glücklichen Leben ranhole. Und darüber haben wir ja schon sehr häufig geredet, ist Social Media ja auch ganz oft ein total falscher Maßstab, weil es dir ja vorgaukelt, dass du eigentlich den ganzen Tag immer nur von einem Dopamin hoch zum anderen wanderst. Und das ist ja gar nicht realistisch. Also für mich wäre meine Erwartungshaltung immer noch, dass ich in einem glücklichen Leben mich überwiegend neutral fühle. Ich werde auch Lows haben. Ich glaube, die gehören immer dazu, um auch Glück später wahrzunehmen. Und dann aber eben auch heiß in Bezug auf Glückswahrnehmung, die ich dann hoffentlich auch mir nicht kaputt mache, indem ich dann als allernächstes wieder darüber nachdenke, ja, ich muss aber ja morgen das und das machen oder ja, ist ja jetzt hier ganz schön im Pool, aber wenn ich wieder da bin, dann habe ich ja XYZ, sondern das, was ich eigentlich an Opportunities kriege, dass ich das dann auch wirklich wahrnehme und fühle, das wäre für mich eigentlich schon, da wäre ich schon glücklich, wenn sich das quasi so in die Richtung entwickelt, anstatt dass ich jetzt die ganze Zeit immer nur rumlaufe und alle nur anstrahle und mich immer auf Wolke 19 fühle.
Ich muss sagen, ich fühle mich so angesprochen von dem, was du jetzt gesagt hast, weil ich mich selber total ertappe, weil ich das super häufig habe, dass ich dann in Situationen bin, wo es mir eigentlich voll gut geht und dann fange ich an, mich selbst zu sabotieren und denke mir dann so, okay, jetzt hör auf, so glücklich zu sein, weil vielleicht passiert das so oder dies oder das. Nee, wirklich. Also natürlich jetzt nicht so konkret, aber also zum Beispiel, wie gesagt, mit du kriegst irgendwas, was du dir die ganze Zeit gewünscht hast, sei es im beruflichen Kontext. Und dann denkst du dir so, okay, aber was ist, wenn das passiert? Oder das? Also dann machst du es dir selber so madig in dem Moment, weißt du? Und damit aufzuhören, dass da wäre schon super, super viel geschafft.
Genau, brauchst du eigentlich gar nicht mehr positive Ereignisse, du musst sie halt nur fühlen. Und ich glaube, das ist aber eine Aufgabe für uns alle, weil das kann ja genauso gut auch im Urlaub sein, dass du am Pool sitzt, auf das Wasser guckst, auf die Aussicht guckst, hoffentlich ohne Autobahngeräusche nebenan. Und dass du, weil dann könnte ich es verstehen, dass man nicht glücklich ist. Und dass du dann dein Kopf anfängt, dir reinzuspielen. Ah, wenn du wieder zu Hause bist, dann musst du dich dringend da und da drum kümmern. Oder wieso hat der und der sich nicht gemeldet? Oder, oh Gott, ich muss ja nachher noch XYZ machen. Und dass man das merkt. Und das wäre für mich quasi der nächste, ja, Tipp wäre eigentlich zu trivial, weil ich glaube, das muss man lernen, dass man seine Gedanken bewusst wahrnimmt und auch lernt zu entscheiden, soll es weiter in die Richtung gehen? Also möchte ich weiter über all das nachdenken, was ich zu tun habe, wenn ich wieder zu Hause bin, weil es sich sowieso nicht dadurch erledigt? Oder möchte ich an das Positive denken und mich auf das Positive fokussieren und lernen, im Moment zu sein? Und ich finde, das klingt immer so cheesy, aber ich denke, dass das einer der wichtigsten Schlüsse für Glück ist, weil wenn du dann wieder zu Hause bist, dann denkst du dir, ach, war das schön da am Pool und ach, warum ist das schon wieder vorbei? Aber es hat ja auch viel damit zu tun, dass wir es nicht wirklich wahrgenommen haben in der Zeit und dass es deshalb auch viel zu schnell vorbeiging. Und
total,
wir uns hinterher
total
auch ärgern und sagen, warum habe ich das eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht so genossen, wie ich es hätte tun sollen oder wollen oder müssen.
Ja, also Präsenz einfach zu haben im Hier und Jetzt. Also ja, den Moment wirklich bewusst wahrzunehmen und zu genießen und für den Moment dankbar zu sein und nicht schon mit dem Gedanken bei morgen zu sein oder bei vor 2 Wochen oder bei vor 5 Jahren, sondern einfach mal das zu genießen, was man ja gerade in dem Moment hat. Und diese Achtsamkeit zu entwickeln, ich glaube, das macht wirklich sehr, sehr, sehr glücklich, sobald man schafft, diese Fähigkeit zu haben.
Und es gibt so eine Zwischenfähigkeit, die mir hilft. Und zwar, wenn ich merke, dass das eher eine Spirale ist, aus der ich nicht so leicht rauskomme, dann nicht zu denken, ah, das denke ich jetzt aber bis zum Ende durch und dann kann ich das Thema abhaken, sondern eigentlich frisst man sich sowieso nur darin fest. Und dann ganz bewusst zu schauen, was kann ein guter Unterbrecher sein? Also, dass ich jetzt eine Runde um den Block drehe, dass ich mir einen Podcast auf die Ohren mache, dass ich mir Musik anmache, von der ich weiß, sie macht mir gute Laune. Also, dass ich irgendwie eine Ablenkung einbaue, die mich aus dieser Spirale rausholt. Und da Profi-Tipp, idealerweise nicht Social Media. Weil da geht es dann die nächste Abfahrt manchmal runter. Und diese Unterbrechung, wenn ich merke, ich komme da sonst nicht raus, die finde ich total hilfreich. Oder eben, wenn man ein bisschen weiter ist oder sich nicht so festgefressen hat, das, was du sagst, ne? Wirklich zu gucken, was ist denn eigentlich gerade alles schön? Und wie viel Glück habe ich, dass ich gerade in diesem Moment bin, dass ich gesund bin, dass ich gute Menschen um mich rum habe und das einfach viel mehr wahrnehmen.
Aber gleichzeitig auch nicht in so eine toxische Positivität zu verfallen. Also auch wenn man mal Phasen hat, die schlecht sind, zu akzeptieren, dass das dazugehört. Ne? Weil ich glaube, sonst sorgt es dafür, dass wir Dinge, negative Emotionen einfach wegschieben und die holen uns dann an anderer Stelle ja auch wieder ein. Also so ein Mittelding ist wahrscheinlich gut, dass wir uns selber stoppen, wenn wir merken, wir kommen da in so eine negative Gedankenspirale und da, so wie du eben gesagt hast, nicht den Gedanken mal fertig denken und lösen zu wollen, ja, das können wir ja oft gar nicht, weil das so Themen sind, die eigentlich gar nicht real sind. Also wir machen uns ja meistens Sorgen wegen Dingen, die gar nicht eintreten werden oder überspitzen sie total in unserem Kopf und deswegen müssen wir sie auch nicht zu Ende denken. Ne? Aber gleichzeitig gibt es ja manchmal auch wirklich Phasen oder Ereignisse im Leben, die wirklich schlimm sind. Und sich da dann auch mit Selbstmitgefühl zu begegnen und sich nicht zu denken, okay, ich muss jetzt mein Dankbarkeitsjournal pflegen und jetzt dankbar sein, weil ich habe ja dafür das und das und das noch. Das finde ich auch wichtig. Du schaust
ja
skeptisch.
Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass man schnell, wie sage ich das, dass man schnell inflationär ist mit dem Thema toxische Positivität. Weil das bei all dem, wenn dir was Schlechtes passiert, sowieso die allergeringste Gefahr ist. Weil ich denke, auch wenn dir was Schlechtes passiert, macht das total Sinn und ist total wichtig, dann trotzdem zu schauen, für was kann ich dankbar sein? Und ich glaube, dass es bei einem Menschen, der normal aufgestellt ist, nicht passiert, dass du dann das andere Thema komplett überspielst. Also es gibt ja auch so Theorien, die als falsch identifiziert wurden oder es auch einfach genug Gegenbeweise dafür jetzt mittlerweile gibt, dass man sagt, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, musst du da ganz tief reingehen, um es zu verarbeiten, um es dann wirklich hinter dir zu lassen. Und man weiß heute, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass es viel hilfreicher ist, auch zu gucken, es, so wie du sagst, anzunehmen, aber dann eben auch zu schauen, wie kann ich mich aus diesem schlechten Gefühl rausholen, um dann auch alle Ressourcen wieder zu haben, um konstruktiv damit umzugehen. Und deshalb, ja, es gibt toxische Positivität, aber ich glaube, das ist so bei einem selber, wenn einem was Schlechtes passiert und du psychisch normal bist oder halbwegs normal, ganz normal ist ja keiner, gar nicht so das Ding. Was denkst du?
Ich glaube, das hängt ganz stark von der Situation ab, weißt du? Weil ich bin zum Beispiel so ein Mensch, der das häufig hat, wenn mir Dinge widerfahren, die wirklich nicht cool sind, dann schiebe ich das häufig weg und denke mir so, ja, ich kann es ja jetzt eh nicht mehr ändern, ich lenke jetzt meinen Fokus auf das Gute. Und dann ist es sehr häufig so, dass es mich dann wieder eingeholt hat, nach Monaten oder Jahren oder so. Und deswegen glaube ich, weil ich bin tatsächlich jemand, der diese toxische Positivität sehr, sehr stark hat, weil ich eher jemand bin, der immer die Dinge sieht, die da sind und nicht das, was fehlt, was ja prinzipiell voll die gute Eigenschaft ist. Das sorgt aber bei mir dafür, dass ich dann da auch gar nicht so wirklich hinsehen will, wenn da etwas auch wirklich offensichtlich nicht gut ist. Und deswegen glaube ich, das hängt sehr stark vom Individuum und von der Situation ab.
Weil bei mir ist es so, ich kann sowas nicht ignorieren. Also bei mir ist es eher Ressourcen aufbauen, indem ich da nicht mich zu sehr reinfresse.
Deswegen sage ich ja, ich glaube, es ist was Individuelles, aber prinzipiell bin ich bei dem, was du gesagt hast, schon bei dir, dass für sehr, sehr viele Menschen wahrscheinlich die Vorgehensweise besser ist und dann auch nicht toxisch positiv.
Und ich habe noch was, was für alle finden funktioniert, würde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, was auch glücklich macht.
Bin ich gespannt.
Nämlich selbstlos handeln. Also Menschen, für andere Menschen was machen, was die glücklich macht. Und das können ja auch so Kleinigkeiten sein, so random acts of kindness, dass man, keine Ahnung, jemand Fremden mal die Tür aufmacht, dass man jemandem ein Kompliment macht, dass man jemandem hilft, der gar nicht mit Hilfe gerechnet hat. Also dass man aktiv freundlich handelt, kann man quasi auch aus Egoismus betreiben, weil es sein eigenes Glücksempfinden nachweislich steigert. Und das ist ja auch manchmal so, dass wenn es einem schlecht geht, dann denkt man so, oh, ich habe jetzt aber nicht die Kapazität, noch irgendwie hier jemand die Tür aufzuhalten oder irgendwas Nettes zu machen oder irgendwas Nettes zu sagen. Probiert es trotzdem aus, weil es trägt extrem zum Wohlbefinden bei. Und ich glaube, das hat doch jeder irgendwie schon mal erlebt.
Finde ich cool. Sehr gut.
Dann habe ich Digital Detox gemacht im Urlaub. Ich glaube, sonst wäre ich total verzweifelt gewesen. Ich musste zwar meine Ferienbuchungs-App ein bisschen öfter aufhaben, als ich dachte, aber ich habe von meinem Telefon Instagram und LinkedIn runtergeschmissen. Ein, zwei Mal habe ich es nicht ausgehalten. Dann habe ich es aber neu installiert, irgendwas gemacht und dann wieder rausgeschmissen. LinkedIn hat es gar nicht auf mein Telefon geschafft im Urlaub. Das finde ich auch, dass man so guckt, wo habe ich so Energiefresser. Das ist allerdings schon fast ein kleiner Teaser für nächste Woche. Dazu kommen wir aber gleich. Und natürlich gute Menschen.
Oh ja.
Das haben wir aber ja ausreichend besprochen. Eine unserer ersten Folgen war ja das Thema toxische Menschen. Investiert in gute Beziehungen, dass ihr gute Menschen habt, dass ihr die morgens um 4 anrufen Menschen in eurem Leben habt. Aber lauft nicht irgendwelchen Leuten hinterher, die euch überhaupt nicht, die gar nicht für euch da wären oder durch die ihr euch eher negativ fühlt oder irgendwie getriggert. Dafür ist das Leben echt zu kurz.
Oh ja.
Ich hoffe, da war was bei an spontanen Dingen, weil gerade wenn man sich diese Studien anguckt, könnte man ja jetzt sagen, okay, nächstes Jahr 47 Jahre alt, das wird eh das Low. Ich glaube aber trotzdem, dass es gegen alle Studien immer in unserer Hand ist, mehr wahrzunehmen von dem, was eigentlich gut ist oder Momente, in denen wir glücklich sind, bewusster wahrzunehmen. Vielleicht nochmal als kurzer Wrap-up. Glück ist super, super relativ. Ich glaube, auch für jeden ist es unterschiedlich. Aber jeder weiß ja auch, wie fühle ich mich, wenn ich mich glücklich fühle. Und man darf sich nicht schlecht fühlen, weil das wäre der ganzen Sache auch eher abträglich, wenn man denkt, oh, ich habe das aber gerade nicht. Oder ich bin irgendwie, denke ich, grübel ich zu viel über Sachen nach, die nicht gut sind, sondern es ist etwas, das uns einerseits auch in die Wege gelegt wurde, genetisch vorprogrammiert ist, dass wir eher auf die Sachen gucken, die nicht gut sind. Und wir können aber aktiv gegen anarbeiten. Und auch wenn es diese ganzen Studien gibt zum Thema Geld oder zum Thema Lebensalter oder zum Thema Beziehung, heißt es nicht, dass wir einen Glücksstatus haben, mit dem wir uns irgendwie arrangieren müssen oder eben auch nicht. Sondern wir haben ja auch an dem Beispiel von Janis gesehen, und ich habe ihn ja um was sehr Konkretes gebeten. 12 Minuten Bewegung, ich weiß nicht, wie er auf die 12 kommt, aber sagen wir einfach mal, Bewegung. Und für einige früh am Tag, für andere ein bisschen später, damit das überhaupt funktioniert. Aber die sind ja zum Beispiel eine ganz einfache Sache, die ich tun kann, um erstmal mein Glücksempfinden zu pushen. Und das ist ja auch, dazu gibt es ja auch voll viel Research, dass man das ja zum Beispiel auch Menschen empfiehlt, die Depressionen haben, die depressive Verstimmung haben, auf gar keinen Fall den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzen, sondern es zu unterbrechen und aktiv was zu tun. Dann super Tipp von Anna, das Thema Dankbarkeitstagebuch oder Glückstagebuch, wirklich den Filter dahin zu legen, was ist eigentlich all das, was schon total gut läuft und für das ich glücklich oder auch dankbar sein darf. Auch das super trivialer Tipp auf eine Art, aber wenn man es macht, wird man sehen, es ist einfach eine der effektivsten Methoden, um da einfach auch anders. Aber wenn man macht, wird man sehen, es funktioniert einfach wahnsinnig gut. Dann dieses Thema mehr im Moment sein, das ist, glaube ich, fast der größte Hebel, schöne Momente auch als schön wahrzunehmen und zu sagen, ist doch irgendwie auch alles ganz cool hier und ich muss doch gar nicht über die Rechnungen nächste Woche nachdenken oder die Buchhaltung, die für August gemacht werden muss oder die ganzen Mails, die ich vielleicht gerade im Postfach habe. Wenn ich mich eh gerade nicht drum kümmere, weil ich zum Beispiel versuche, einen entspannten Urlaub zu haben, dann was kann ich dafür tun, das auch wirklich wahrzunehmen? Und da ist es ganz cool, auch wirklich von innen nach außen zu gehen und mal zu beobachten, was sehe ich eigentlich gerade, was nehme ich eigentlich alles gerade wahr, was ist eigentlich gerade schön, worauf freue ich mich? Und wenn man merkt, dass das nicht funktioniert, dass man dann einen Unterbrecher einbaut und wirklich ganz bewusst sagt, ich mache mir gute Musik auf die Ohren, ich mache mir einen guten Podcast auf die Ohren, ich drehe eine Runde um den Block, anstatt sich immer weiter festzufressen. Und solche Sachen sind ja am Anfang was man super bewusst macht, aber sie werden natürlich auch sehr schnell zu einer Gewohnheit, sodass ihr gar nicht mehr so bewusst darüber nachdenken müsst, sondern dass für euch ein normales, reflexhaftes Handeln ist, was sehr, sehr stark einfach das Glücksempfinden ändert. Und man kann ja unterm Strich sagen, ich glaube oder hoffe, dass jeder unserer Hörer, Hörerinnen grundsätzlich ein Leben führt, das das Potenzial hat, glücklich zu sein. Die Frage ist halt nur, wie sehr nehmen wir das Potenzial wahr und wie sehr nutzen wir dieses Potenzial auch? Und das ist wiederum eine Haltungssache und eine Frage der eigenen Lebensentscheidung.
Wunderschön. Und ich finde, dass das nächste Folgenthema sehr, sehr gut an das heutige anschließt. Und zwar, wo wir in unserem Leben unnötigen Ballast mit uns herumschleppen und wie wir uns davon lösen.
Ja, da freue ich mich auch drauf, weil ich glaube, da haben wir so viele Stellen, die eigentlich für Energieabfluss sorgen, die wir gar nicht wahrnehmen. Und dann ganz schnell das Gefühl haben, mein Leben ist zu voll, mein Leben ist zu anstrengend, mein Leben ist zu hektisch. Und nächste Woche wird aufgeräumt.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann ich auch bei mir einiges aufräumen. Bin ich schon sehr gespannt. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns 5 Sterne schenkt bei Apple, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Das letzte Mal haben wir einige Bewertungen und auch Kommentare bekommen von euch, was uns wirklich wahnsinnig gefreut hat. Deswegen schenkt uns gerne diese 5 Sekunden. Für uns macht das wirklich einen wahnsinnigen Unterschied und motiviert uns auch sehr, mit dem Ganzen weiterzumachen. Und so wie immer, wenn ihr Feedback habt, Fragen und Themenwünsche, dann teilt sie sehr, sehr gern mit uns direkt in den Kommentaren, wenn ihr wollt, bei den jeweiligen Podcast-Plattformen oder auch über Instagram und LinkedIn. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut.
Bis dann.
Sag mal, hättest du Lust, ein Jahr Sabbatical mal zu machen? Und falls ja, was würdest du machen?
Also ich kann sofort sagen, sofort. Dafür habe ich nur aktuell zu viele Verpflichtungen und zu viele Themen. Und was ich machen würde, würde ich gar nicht, ich glaube, ich kann es noch gar nicht sagen, weil ich gerne erstmal rausfinden würde und in mich reinfühlen würde, was ist denn das, was ich wirklich machen will.
Ach so.
Vielleicht komme ich ja, dann mache ich dann ja Makramee-Sticken auf Malaga oder so, we will see.
Hört sich cool an.
Aber irgendwie hätte ich Lust, das mal zu erleben.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.